Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und wir suchen hier für euch jede Woche die besten Vorträge aus der Wissenschaft. Habt ihr euch heute schon gewogen? Oder mit eurem Smartphone getrackt, wie viel ihr euch bewegt habt? Seit es Fitness-Apps und digitale Diätmanager gibt, ist es noch einfacher geworden, unseren Körper zu beobachten und zu verändern. Und das machen längst nicht mehr nur Frauen.
Die Selbstvermessung wird männlich dadurch, dass sie digitalisiert wird, dadurch, dass sie auch ausgeweitet wird auf männlich konnotierte Bereiche wie auch sportliche Leistungsfähigkeit. Fitness, wie wir das heute verstehen, als eine bestimmte Form von Sportlichkeit und Schlankheit, ist ein allumfassendes Körperideal geworden. Eben nicht nur für Frauen, auch für Männer. Alle sollen fit sein, alle sollen schlank sein.
Corinna Schmechel ist unsere Rednerin heute im Hörsaal. Sie ist Geschlechterforscherin an der Uni Göttingen. In ihrem Vortrag nimmt sie euch mit in die Geschichte der Diät, von der Antike bis heute. Und sie zeigt, wie sich unser Umgang mit unserem Körper und mit unserem Aussehen verändert hat. Außerdem erklärt sie, wie es dazu kam, dass heute auch Männer Diät machen. Der Vortrag von Corinna Schmechel heißt Real Men Don't Diet – Geschlechterverhältnisse im Kontext von Selbstvermessung und Ernährung. Und sie hat ihn am 5. Juni 2025 im Rahmen der Ringvorlesung Wellbeing in und durch virtuelle Welten an der Ruhr-Universität Bochum gehalten.
Ich habe meinen Vortrag mit dem Titel Real Men Don't Diet überschrieben, also echte Männer halten keine Diät. Das ist für manche vielleicht eine Aussage, die Zustimmung erntet, für andere vielleicht etwas provokativ. Ich habe sie mit einem Fragezeichen versehen und Sie sehen jetzt hier, wie ich drauf komme, weil ich habe mir das gar nicht ausgedacht, sondern dieser Slogan wurde unter anderem eben von Weight Watchers präsentiert. Vor einigen Jahren, etwa 2007, war die Kampagne, wo sie hier jetzt die Plakate für sehen und die haben kein Fragezeichen dahinter gemacht. Die haben einen Punkt dahinter gesetzt, also es nicht in Frage gestellt, sondern zu einer Aussage gemacht, zu einer Tatsachenbeschreibung, Real Men Don't Diet. Und der Text auf dem Werbeplakat, wo man einen als männlich gelesene Person sieht, die gerade Pommes und Burger zu sich nimmt, Real Men Don't Diet, they eat real food and can achieve real weight loss with a customized online system built just for men. Genau, ist ja schon mittlerweile gute 20 Jahre her, das Ganze. Und Weight Watchers, ich weiß nicht, ob sie es der Tagespresse entnommen haben, haben gerade Insolvenz angemeldet. Trotzdem vielleicht auch die Jüngeren von Ihnen, vielleicht sagt Ihnen Weight Watchers gar nicht mehr so viel. Eine kurze Information, Weight Watchers ist eine Organisation, die 1963 gegründet wurde von, und das wird später vielleicht nochmal interessant, einer Frau, Jean Nidetsch hieß sie, und ist ja eine Art Abnehmen-Unternehmen. Und Weight Watchers haben expandiert, gibt's mittlerweile in 30 Ländern oder bald, muss man wohl sagen, gab's in 30 Ländern. Und das Konzept basiert darauf, dass eben Menschen Hilfe beim Abnehmen angeboten wird, indem sie Ernährungspläne, Rezeptvorschläge, Ernährungshinweise bekommen. Und das Besondere bei Weight Watchers ist, dass die allen Nahrungsmitteln so Punkte geben. Das ist auch sozusagen so ein bisschen so der Selling Point, den die mal gemacht haben. So, man kann essen, was man will, also auch echte Männer können auch echte Sachen essen, wie Pommes und Burger. Also man kann alles essen bei Weight Watchers, aber die Lebensmittel, die bekommen Punkte. Das ist nicht genau das Gleiche wie Kalorien. Ist nicht ganz so einfach, sondern basiert auch so etwas so auf den Inhaltsstoffen der Nahrungsmittel. Aber grundsätzlich eben werden Lebensmittel bei Weight Watchers quasi verpunktet und dann darf man am Tag eben so und so viel Punkte essen und muss das eben tracken und erfassen. Und dazu bietet Weight Watchers regelmäßige Gruppentreffen an, wo man sich dann eben über die Erfahrungen mit dem Punktezählen und dem Ernährungsplan austauschen kann. Und genau, das war eine ganze Zeit lang sehr, sehr erfolgreich. Ist es mittlerweile nicht mehr. Aber vor allen Dingen eben wurde Weight Watchers nicht nur von einer Frau gegründet. Was bemerkenswert ist, weil wir sind da eben zum Gründungszeitraum in den 1960er Jahren. Das ist eine Zeit, wo generell Berufstätigkeit von Frauen noch gar nicht so normalisiert ist, wie das heute ist. Und erst recht dann sozusagen Gründungstätigkeit. Also wir werden darauf nochmal zurückkommen. Aber sozusagen so die, das Diäthalten und die Ernährungsüberwachung sind tatsächlich Bereiche, die genuin sozusagen so erste Bereiche waren, in denen Frauen beruflich sich selbstständig gemacht haben und sozusagen auch aus mit klassischen Frauenrollen gebrochen haben auf eine Art und Weise, indem sie da eben ja zu Wissenschaftlerinnen und Unternehmerinnen geworden sind in genau diesem Bereich. Aber Weight Watchers wurde eben nicht nur von einer Frau gegründet, sondern hatte auch ganz lange bis zum Ende, wahrscheinlich bis heute, auch überwiegend Frauen als Zielgruppe und als eben so Menschen, die darauf angesprungen sind. Und wie jedes kapitalistisch organisierte Unternehmen hat Weight Watchers sich irgendwann gedacht, da müssen wir etwas dran ändern und wir müssen Zielgruppen akquirieren, die wir noch nicht erschlossen haben. Und da kamen sie eben dazu, wir müssen ja Männer ansprechen. Und das ist soziologisch, aus einer geschlechtersoziologischen Perspektive ja grundsätzlich schon mal interessant, wenn sozusagen so für bestimmte Praktiken Menschen auf Basis ihrer Geschlechtsidentität angesprochen werden sollen. Und das ist bei den hier gezeigten Werbekampagnen ja so, wo eben der eine Slogan ist, Real Men Don't Diet. Also die halten keine Diät, aber die machen dann bei Weight Watchers mit, weil bei Weight Watchers können sie ja echtes Real Food essen, also Burger und Pommes und auch wirklich abnehmen. Das würde ich deuten auch als so eine Abgrenzung von einem ja weiblich konnotierten Bild von Diät halten, wo immer auch schon eingeschrieben ist, die stereotype Frau macht eine Diät nach der anderen und immer klappt es nicht und immer nimmt sie wieder zu. Das soll bei Weight Watchers natürlich nicht der Fall sein, weil echte Männer, wenn sie dann eine echte Diät machen, dann verlieren die auch wirklich Gewicht mit einem Online-System und das sozusagen so ist heute komplett normal, weil ja so gut wie alles digital und online stattfindet, aber damals war das auch noch eher ein Selling Point auch, der auch an eine bestimmte Geschlechtsidentität angesprochen hat. Man macht das online und man macht das just for men. Ein weiterer Slogan war auch Lose like a man oder auch Verlier wie ein Mann in der deutschen Version. Und ich habe Ihnen hier eben auch mal ein kurzes Werbevideo mitgebracht, weil genau in Deutschland hat auch Oliver Kahn nach seiner Profifußballkarriere Werbung für Weight Watchers gemacht. Sie sehen ja auf der Folie oben auch noch das Beispiel mit Charles Barkley, ist ein US-amerikanischer Profi-Basketball-Spieler gewesen, der sozusagen quasi die Oli Kahn-Variante auf US-amerikanisch, der eben mit dem Slogan Lose like a man geworben hat. Und auch ja betont hat, dass es seiner Männlichkeit überhaupt nichts abtut, dass er jetzt bei Weight Watchers versucht, Gewicht abzunehmen. Und wie Oli Kahn das im deutschen Kontext verkauft hat, das schauen und hören wir uns jetzt mal kurz an.
Kaum war Schluss mit Profitraining, musste ich die Kilos abwehren.
Also abnehmen,
aber wie ein Mann.
Mit Weight Watchers Online.
Grillen? Kein Thema. Ich schmeiß einfach auf den Grill, was mir schmeckt. Und die App zeigt mir sofort den Punktestand. Den Erfolg track ich online. Und die Kilos bin ich los.
Verliere wie ein Mann.
Neu. Weight Watchers Online for Men. Jetzt kostenlos starten auf weightwatchers.de.
Okay, also genau. Sie haben gesehen, worauf da angesprochen wird. Also auch Oliver Kahn. Und der hat ja auch dieses T-Shirt an. Born to Grill. Und im Werbespot sieht man auch, wie er am Grill steht. Also auch er referiert auf das sogenannte Real Food, auf männlich konnotierte Lebensmittel und Ernährungspraktiken, die hier nicht mehr im Gegensatz zu einer Diät stehen sollen. Und dieses ganze Betonen wie ein Mann und was wahre Männer machen, das zeigt ja eben, wie gesagt, ganz offensichtlich gibt es eine Diskrepanz zwischen Mannsein und Diät halten. Und das ist auch erstmal ganz eingängig. Und ich habe ihn hier einmal mitgebracht, so in den letzten 100 Jahren war Diät halten tatsächlich immer und ist es ja auch bis heute definitiv ein Frauenthema. Also wir haben ja einmal auf der einen Seite aus dem Jahre 1926 eine Anzeige, die eben dazu rät, täglich wiegen, zur selben Zeit, im selben Kleid. Und die Bildunterschrift ist auch, dass die Waage eine aufrichtige Freundin, die alle Esssünden sofort verrät. Also wir sehen da auch ganz klar so eine moralische Konnotierung auch von Essen und von Gewicht. Und wir sehen halt da, das war sozusagen so der Beginn der Zeit, wo überhaupt die Möglichkeit, also Personenwagen als Alltagsgegenstand sich etabliert haben und auch eine so Verwissenschaftlichung der Ernährungsvermessung und der Körpergewichtsvermessung ins Rollen kam. Gehen wir auch gleich später noch intensiver drauf ein. Und wir sehen aber eben auf dem Bild eine klar weiblich gelesene Person, die mit bangem Blick auf die Waage schaut und schaut, was ihre ehrliche, treue Freundin, die Waage, ihr da zu sagen hat. Dann haben wir nochmal 60 Jahre später, habe ich jetzt mal so random rausgezogen, man sieht es 1986, sieht man auch an der Tschernobyl-Meldung da unten nach Tschernobyl, was sie jetzt noch essen können. Interessantes Zeitdokument, aber worauf ich hier hinaus will, ist eben oben steht die Apfel-Reis-Diät und auch heute noch, die Ausgabe ist ganz aktuell von der Bild der Frau, so schmelzen Erdbeeren Kilos mit zwei Tricks, zwei eine Kleidergröße weniger bis Pfingsten. Was ich damit eben zeigen will, ist seit 100 Jahren und konstant, Diät halten ist konstant ein Thema für Frauen oder weiblich gelesene Personen und sozusagen in jeder Frauenzeitschrift in irgendeiner Art und Weise relevant und thematisiert. Wohingegen Männlichkeit sich genuin doch eher noch durch andere Ernährungsweisen darstellt und produziert. Ich habe hier einmal das Cover mitgebracht von einer Studie, die ist 2022 erschienen von Martin Winter, der sich mit Ernährungskulturen und Geschlecht auseinandergesetzt hat. Und auch andere Bilder hier sollen Ihnen zeigen. Eben der typische Männerabend, wie auch schon in der Weight Watchers Werbung zu sehen, besteht eben daraus, zu grillen oder Burger und Pommes oder Pizza zu essen. Also grundsätzlich eine kalorien- und fettreiche Ernährung und auch ein hoher Genuss von Alkohol gehören so grundsätzlich immer noch so zum Repertoire von einer als männlich konnotierten Ernährung. Und das eben arbeitet auch Martin Winter heraus und nur so macht auch die Beleidigung, die seit einiger Zeit sozusagen so die Beleidigung des Soyboys, die Figur des Soyboys, also des Sojajungen, überhaupt Sinn, den eben durch das Konsumieren von Sojaprodukten, von Tofu und Co. im Gegensatz zu Fleisch eben dadurch auch die Männlichkeit abgesprochen wird. Er ist halt kein Beefman, sondern ein Soyboy. Gibt's natürlich auch Gegenbewegung, weil das sozusagen so, was Martin Winter auf die Studie sehr eben hingewiesen, schön herausarbeitet, ist das sozusagen im Aufkommen, aber von einem gesellschaftlich verbreiteten Kritik an zu viel Fleischkonsum sich auch sozusagen so neue Männlichkeiten ausbilden, die Proud Soyboys sind und wo dann nämlich die Sojaprodukte als alternative Proteinquelle Karriere machen. Also er arbeitet heraus, dass in dem Moment, wo von Tofu nicht mehr als Tofu gesprochen wird, sondern als alternative Proteinquelle und deutlich gemacht wird, dass das ja um Proteine geht, die man braucht, um Muskeln aufzubauen, dass man Proteine auch anders als durch tierische Produkte bekommen kann, sozusagen da findet dann so eine Angleichung statt, dann kann man eben so auch als Mann auf Fleisch verzichten, zumindest temporär. Aber dass das ein Bruch ist und dass das Kämpfe sind, wird auch deutlich eben, also daran, dass es das überhaupt gibt. It's a thing für Männer, Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Und genau, ich habe ihn ja auch nochmal mitgebracht, die Zeitschrift Beef eben. Und da ist vor allen Dingen auch die Unterüberschrift relevant, Männer kochen anders. Genau, die kochen nämlich Fleisch. Also dieses Magazin betont ganz eindeutig, dass zum Mannsein Fleisch kochen gehört. Und das ist in dem Sinne auch soziologisch spannend. Und da haben sie sozusagen so auch einen Begriff, den ich Ihnen hier in die Hand geben will. Der ist schon sehr alt, der ist von 1975, hat Gail Rubin, eine der ersten Geschlechterforscherinnen, den Begriff des Sameness-Tabu geprägt, also des Gleichheitstabus. Und sie sagt, Männer und Frauen können eigentlich zunehmend in unserer Gesellschaft machen, was sie wollen. Also können beide alles machen, aber wichtig ist, es darf nie das Gleiche sein. Es muss immer klar sein, dass es quasi eine Frauen- und eine Männervariante ist. Das sehen Sie auch beim Fußball und beim Kampfsport oder eben beim Kochen. Kochen auch als eine Tätigkeit, die sehr lange ja auch eigentlich eher weiblich konnotiert ist. Und auf der anderen Seite eben, wenn es um Fleisch geht, dann also es entwickelt sich einfach eine männliche Art zu kochen. Und dann ist es auch okay, als Mann zu kochen. Und wir haben auch gesehen, Weight Watchers hat sich daran probiert, eben auch eine männliche Form des Diäthaltens einzuführen, weil eben auch Weight Watchers genau wussten, und das ist ja nochmal ein Zitat von deren Seite, wo sie halt explizit Männer als Zielgruppe auch ansprechen wollen. Gerade bei Männern entstehen oft ungesunde Essweisen, die auf einem traditionellen Männerbild beruhen. Viel Fleisch, ein durchschnittlich erhöhter Alkoholkonsum und vollgeschaufelte Teller. Mache dir dein bisheriges Essverhalten deutlich, dabei hilft dir auch die Weight Watchers App, mit der du alle Lebensmittel tracken kannst und direkt siehst, ob du im grünen Bereich liegst oder nicht. Genau, also auch Weight Watchers wussten ganz genau, auch wenn sie vielleicht keine Gender Studies studierten Personen haben, dass die Zielgruppe der Männer deshalb sich dadurch eben auszeichnet, dass sie eigentlich für so klassisch als gesund gelabelte Ernährungspraktiken nicht so zugänglich sind und sprechen eben ihre Zielgruppe explizit auch damit an, doch mit traditionellen Männerbildern in Bezug auf die Ernährung zu versuchen, etwas zu brechen. Genau, was wir hier auf jeden Fall grundsätzlich sehen, und das ist so eine kleine theoretische Einführung hier, ist, Ernährungsweisen sind mit Foucault gesprochen Technologien des Selbst- bzw. Selbsttechniken. Michel Foucault, den werden wir auch nachher nochmal hören, ist ein Name, der zumindest allen, die irgendwie in Sozialwissenschaften unterwegs sind, immer mal wieder begegnen wird, war französischer Philosoph und Historiker, ist 1984 gestorben und hatte bis zu seinem Tod die Professur für die Geschichte der Denksysteme inne und hat sich mit einem sehr, sehr umfassenden Werk quasi historisch und philosophisch damit auseinandergesetzt, quasi wie wir geworden sind, wer wir sind und wie das, was wir als normal erachten, in die Welt gekommen ist und wie es sich eben auch verändert hat. Und genau ein Begriff, den er geprägt hat, sind die der sogenannten Selbsttechnologien oder Selbsttechniken. Der ist ja nicht konsistent, also benutzt mal den einen, mal den anderen Begriff, aber die Idee ist immer klar. Er sagt nämlich damit, dass wie wir uns zum Beispiel ernähren, aber auch was wir anziehen, was für Musik wir hören und ähnliches, dass das alles immer Dinge sind, die wir nicht einfach so machen, sondern dass es Dinge sind, mit denen wir uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise selbst herstellen. Also er sagt, Technologien des Selbst sind gewusste und gewollte Praktiken, mit denen die Menschen nicht nur die Regeln ihres Verhaltens festlegen, sondern sich selber zu transformieren, sich in ihrem besonderen Sein zu modifizieren und aus ihrem Leben ein Werk zu machen suchen, das gewisse ästhetische Werte trägt und gewissen Stilkriterien entspricht. Es klingt sehr abgehoben, aber es meint eben auch so, also selbst wenn Sie jetzt nicht sagen, ich führe mein Leben nach bestimmten ästhetischen Werten, tun Sie es sehr wohl, weil Sie entscheiden eben auch, was finden Sie eklig, was finden Sie ansprechend, welche Klamotten gehen gar nicht und welche drücken genau aus, wie Sie sich fühlen und wie Sie ganz genau sind. Und da würde eben Foucault sagen, so, Sie sind das nicht einfach, das ist nicht ein Kern, der sich da ausdrückt, sondern man produziert sich durch diese Praktiken und zum Beispiel durch das Beharren darauf, dass man Fleisch isst. Oder dass, wenn man kein Fleisch isst, man aber auf die Proteinzufuhr achtet, stellt man sich eben her als Soyboy oder eben als Beefman. Das heißt, in Selbsttechnologien entstehen immer auch geschlechtliche Selbste. Also wird immer auch Geschlecht reproduziert. Das hat Foucault gar nicht so explizit gesagt, aber das sage ich jetzt. Und das ist sozusagen mit Perspektive der Geschlechterforschung so. Der konkrete Prozess ist aber kulturell und historisch variabel. Und das werden wir uns jetzt gleich auch noch genauer anschauen. Denn obwohl Weight Watchers ja die gerade insolvent anmelden, ich habe es ja schon gesagt, heißt das mitnichten, dass Praktiken des Ernährungstrackens nicht mehr on vogue sind. Also ganz konkret wird die Insolvenz von Weight Watchers darauf zurückgeführt, dass es auch zunehmend in Bezug des Abnehmens ja Abnehmspritzen und Abnehmmedikamente gibt und dass deshalb vielleicht Leute irgendwie kein Diätprogramm mehr brauchen. Eine andere These, die ich für sehr plausibel halte, ist aber auch einfach, dass die Selbstvermessung auch der eigenen Ernährung mittlerweile so leicht zugängliche Alltagspraxis ist, dass man dafür eben kein Programm mehr braucht, was man bezahlen muss und wo man sich mit irgendwelchen random Leuten treffen muss und wo man komplizierte Punkte errechnen muss, sondern mittlerweile haben eben sehr, sehr viele Leute diverse Selbstvermessungsgadgets, also verschiedene Uhren zum Beispiel oder Handy-Apps. Viele Handys kommen vorinstalliert ja schon mit irgendwelchen Health-Apps und ähnlichem, wo sozusagen die Selbstvermessung einfach schon angelegt ist und wo ich eben dann kein bezahltes Programm mehr dafür brauche. Das heißt, es gibt zwar keinen Weight Watch oder bald keinen Weight Watchers mehr, aber das heißt nicht, dass die Leute nicht weiterhin ihre Ernährung tracken würden und ihr Gewicht und auch im Gegensatz sehr, sehr, sehr viel mehr andere Daten. Das ist ja der Kern dieser Vorlesung an vielen Punkten. Deshalb erzähle ich Ihnen da sicher nichts Neues. Dass es sozusagen eine Praxis ist, die ja zunehmend als Alltagspraxis kultiviert wird, dabei aber eben auch immer mehr individualisiert, einfach dadurch, dass wir alle ganz individuell und ohne auf andere Menschen angewiesen zu sein, Zugang zu den Praktiken haben und eben auch digitalisiert, auch dadurch, dass eben das Smartphone mittlerweile in jeder Hosentasche steckt. Und grundlegend, was die Geschlechterverteilung angeht, sagen Studien auch, sofern man sie hat, dass da grundlegend beide Geschlechter oder alle Geschlechter Self-Tracking betreiben. Und das heißt aber gleichzeitig nicht, dass Geschlecht egal ist in diesen Praktiken. Und das schauen wir uns jetzt, wie gesagt, mal genauer an. Kurz etwas zur Gliederung, was ich im Weiteren vorhabe. Die Einleitung haben Sie soeben hinter sich gebracht. Wir gehen jetzt sozusagen rein in verschiedene Inhalte. Das heißt, als erstes möchte ich Ihnen jetzt zunächst mal historische Perspektiven aufzeigen zum Geschlechterwechsel der Diät. Also wir legen einen Fokus auf die Selbstvermessung in Bezug auf Ernährung, gemeinhin auch genannt Diät, und schauen uns da an, wie die Vergeschlechtlichung der Diät eben eine gewisse historischen Wandel, der eben schon angeteast war, vollzogen hat. Ich möchte dann einen Blick auf den Menstruationskalender werfen, auch aus Geschlechterperspektive ja interessant, weil eigentlich, genau, man könnte sagen, Menstruationskalender, vielleicht das erste Self-Tracking-Tool der Geschichte, auf jeden Fall eines der ersten, auch wenn es nicht immer so wahrgenommen wird. Um dann eben auch nochmal explizit auf neue Männlichkeiten im Kontext der digitalen Selbstvermessung einzugehen. Und dann auch queere Perspektiven auf digitale Selbstvermessung beziehungsweise Momente der Queerung digitaler Selbstvermessung aufzuzeigen und dann ein Fazit zu ziehen und in eine gemeinsame Diskussion einzusteigen. Also zunächst zu den historischen Perspektiven. Michel Foucault kennen Sie auch schon, der war, wie gesagt, auch nicht nur Philosoph, sondern auch Historiker. Also in seinem ganzen Zugang hat er immer eine sehr historische Perspektive, also beschäftigt sich weniger mit der Jetztzeit, in der er gelebt hat, sondern zum Beispiel mit der Antike und hat sich auch intensiv mit der antiken Diätetik auseinandergesetzt, also der antiken Lehre, die noch vor Christus schon begonnen hat, entwickelt zu werden und diskutiert zu werden. Also in der Antike verbreitete sowohl medizinische als auch philosophische, das ist interessant, mehr Auseinandersetzungen darum, wie man leben sollte und wie man mit dem eigenen Körper umgehen sollte. Und da gab es in der antiken Medizin insgesamt die 6 res non naturalis, die 6 Dinge, die zu überwachen waren, auch nach Hippokrates, die sehr, sehr ähnlich sind dem, was heute so überwiegend self-getracked wird. Also wo damals sozusagen schon in der antiken Medizin dazu aufgerufen wurde, dass man diese 6 Dinge überwachen und in Balance halten sollte. Als es darum ging, da muss man sozusagen, von denen muss man immer die richtige Menge einhalten und da auch gucken, genau, das darf nicht zu viel und das darf nicht zu wenig werden. Da ging es um Licht und Luft, wie man heute sagen, sozusagen Outside Time, Outdoor Activity, nicht immer nur drinnen sitzen. Speise und Trank, das Thema ja auch hier im Schwerpunkt, aber auch Arbeit und Ruhe, Work-Life-Balance, Schlaf und Wachen. Die Absonderungen und Ausscheidungen wurden auch akribisch überwacht und sollten nicht überhand nehmen. Und die Anregungen des Gemüts, also man würde heute sagen Mental Health Tracking, Mood Tracking, genau. Tatsächlich haben auch schon in der Antike vorrangig die freien Männer im Auge behalten, wie sie sich wann wohl so fühlen und wie es ihnen übergeordnet über bestimmte Zeiträume geht. Und das galt eben sozusagen als eine medizinische Aufforderung, um die Gesundheit zu erhalten. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Sokrates als ein bekannter antiker Philosoph, der sich auch damit auseinandergesetzt hat, wie man sozusagen auch ethisch ein gutes Leben führen sollte und sozusagen die Gesundhaltung des Körpers und die bewusste Führung des eigenen Körpers war also sozusagen nicht nur eine rein medizinische Notwendigkeit, sondern das gehörte in der Antike auch zu einem guten, vorbildlichen, ansehnlichen, eben ethisch, moralisch vertretbaren Leben. Also auch Sokrates, der kein Mediziner war, sondern Philosoph, sagte, jeder, kein generisches, sondern ernst gemeintes Maximum, jeder beobachte sich selbst und notiere, welche Nahrung, welches Getränk, welche Übung ihm gut tun und wie er sie nehmen muss, um die Gesundheit am besten zu erhalten. Und es ist eben interessant, weil das so auch heute immer noch ganz gut passen könnte zu Anrufungen, die heute stattfinden. Wichtig ist aber eben, dass jeder war schon genauso gemeint, weil die antike Diätetik, die richtete sich nicht an Frauen, auch nicht an Sklaven, sondern an sogenannte freie Männer, also an privilegierte Männer und eben das sich selbst beobachten und zu schauen, wie man auf welche Ernährung anspricht und auf welche Übungen und wie viel man heute schon draußen war, war eine Praxis privilegierter Männer, die das auch ganz fokussiert betrieben haben. Hier auch nochmal ein Zitat von Michel Foucault, die ganze Zeit über und für alle Tätigkeiten des Mannes problematisierte die Diät das Verhältnis zum Körper und entwickelt eine Lebensweise, deren Formen, Entscheidungen, Variablen von der Sorge um den Körper bestimmt sind. Und genau, was ich gerade schon gesagt habe, das Wichtige ist eben, die antike Diätetik richtet sich an freie Männer. Diät halten markierte demnach also keine Weiblichkeit, sondern explizit privilegierte Männlichkeit. Oder eben Sokrates sagt, real men do diet, ganz besonders real men do diet. Die richtigen Männer, die privilegierten Männer, die halten Diät. Also ein großer Unterschied zu dem, was später kommen sollte. Dann muss man sagen, dann kam quasi die Zeit Mittelalter bis Neuzeit, da war das Körperverhältnis ein bisschen anderes. Man ging eher so davon aus, der Körper ist gottgegebenes Schicksal und es war sozusagen jetzt nicht so virulent, den Körper in die eigenen Hände zu nehmen und den selber zu formen und zu fördern. Aber dann später im 19. Jahrhundert, rund um immer, wo 18 vor der Zahl steht, 1800 und so weiter, im bürgerlichen Hygienediskurs kam das nochmal auch mit dem expliziten Bezug auf die antike Diätetik, wurde das sozusagen wieder en vogue. Das hat Philipp Sarrazin, ist ein Schweizer Historiker, der sich spezifisch mit Körpergeschichte auseinandergesetzt hat, also Zitat auch von ihm selber, sozusagen so den Satz, ich habe einen Körper, den wollte er historizieren, also schauen, wie ist es dazu gekommen, dass wir überhaupt sagen, ich habe einen Körper und was bedeutet es eigentlich, einen Körper zu haben, also auch als Eigentum darüber zu verfügen. Und er stellt eben fest, dass im 18. Jahrhundert dann wieder mit auch expliziten eben Bezugnahme auf die Antike, dass wieder in Mode gekommen ist, eben die Sorge um den eigenen Körper und auch hier als wesentlicher Charakterzug des bürgerlichen Subjekts, also privilegierter Subjekte, finanziell, kulturell privilegierter Subjekte, das eben zu kultivieren, weil dieses bürgerliche Subjekt, das Subjekt des Bürgertums, was nicht Arbeiterklasse war, was auch weiß war, dieses Subjekt ist mit der dauernden, regelmäßigen Observierung seines Körpers beschäftigt. Die Verantwortung, die es für sich hat, erstreckt sich nicht länger nur auf die Reinheit der Seele, wie in einem sehr religiös geprägten Gottverständnis, die Lauterbarkeit seiner Absichten oder die Treue seiner Pflichterfüllung, sondern auch auf sein physisches Wohlergehen. Also der Körper wird wieder zum Gegenstand, den man hat und für den man Verantwortung hat, den nicht Gott eingegeben hat, sondern um den man sich selber kümmern muss. Man sagt da in der Körpersoziologie auch, der Körper wird vom Schicksal zur Aufgabe. Mein Körper wird meine Aufgabe, ich muss mich darum kümmern. Das gibt sehr viel Freiheit, das gibt aber eben auch sehr viel Verantwortung und sehr viel Normativität, wenn meine Gesundheit und mein Aussehen nicht mehr etwas ist, was mir schicksalsmäßig eben so ist, wie es ist, sondern etwas ist, was Ergebnis meiner bewussten, rationalen und nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten, pflichtbewussten Körperhandhabung ist. Das hat eben, wie gesagt, Sarrazin herausgearbeitet, dass das im 19. Jahrhundert sich entwickelt hat. Also Hygiene sei hier auch nochmal kurz gesagt, weil der eben auch steht, der Hygienediskurs, der Begriff der Hygiene war damals weiter gefasst, als wir den heute fassen. Da ging es nicht nur um Händewaschen und Atemmasken, sondern da ging es eben um genau das, was man in der Antike auch als Diätetik zeichnet hätte, also um umfassende Körperführung. Und es diente eben an dieser Stelle auch als Abgrenzung von armen Menschen, von kolonialisierten Menschen, von ungebildeten Menschen. Und in die Zeit, beziehungsweise dann so etwa während das passiert, danach, wir sind jetzt auch Anfang des 20. Jahrhunderts, vollzieht sich hier auch ein interessanter, ja, Geschlechterwechsel. Es ist nämlich auch die Zeit, wo die Kilokalorie in Anführungszeichen erfunden wird. Also wo sich zunehmend auch der Blick auf die Ernährung quantifiziert. Und ich habe ihn hier mitgebracht. Sie sehen hier Luluhan Peters, Dr. Luluhan Peters. Eine Frau, die sozusagen im Grunde war sie die erste Diät- und Fitness-Influencerin in der Zeit, als es noch nicht mal Internet gab. Weil Luluhan Peters war eben, hatte einen Doktor in Medizin. Das war bemerkenswert damals, weil damals war das so 5% Frauenanteil, die überhaupt sozusagen sich in der Disziplin umgetrieben haben. Sie war also in dem Sinne auf jeden Fall eine besondere Frau. Und sie hat eben den ersten Diätratgeber Diet and Health with Key to the Calories herausgegeben, 1918 in den USA, und war eben die erste, die das Aufschlüsseln der Ernährung in eine quantifizierte Logik eben von Kalorien publiziert hat. Und hier ist auch ein Zitat, das wird immer wieder zitiert aus der Einleitung zu ihrem Buch. Sie sagt, sie werden also nach Kalorien essen. Anstatt zu sagen, eine Scheibe Brot oder ein Stück Kuchen, werden sie sagen, 100 Kalorien Brot, 350 Kalorien Kuchen. Und das ist sozusagen so ein ganz, ganz großer Umbruch natürlich, der da passiert, auch wie auf Ernährung geschaut wird und wie auf den Körper geschaut wird. Eben, wir finden ganz klar eine Quantifizierung, auch eine Loslösung von der Wahrnehmung, Sättigungsgefühl, Geschmack, ähnliches, sondern es geht um diese Zahlen, die man zu sich nimmt, so wie Weight Watchers das später mit ihrem Punktesystem auch machen. Und es produziert eben ja auch ein Verständnis oder fördert weiter ein Verständnis vom Körper, der so ein bisschen einer Maschine gleich eben nach mathematischen Kategorien funktioniert. Man gibt so und so viel rein, verbraucht so und so viel, dann bleibt das und das übrig. Und dann sieht er eben nach so und so viel Zeit so und so aus. Und es wurde damals eben tatsächlich auch sehr viel propagiert. Und sie hat eben nicht nur diesen Diätratgeber rausgebracht, sondern zum Beispiel, hier ist ein Zeitungsbild, also sie war sozusagen eine Person, die regelmäßig in Zeitungen dann auch so Kolumnen hatte, wo sie eben Leute hier auch mit so Anweisungen zum Sport treiben und zur allgemeinen Lebensführung, also da steht nur Watch Your Weight, also eine ganz klare Aufforderung, sich regelmäßig zu wiegen, täglich wiegen, im selben Kleid, zur selben Zeit, Übungen zu machen, sich auch reinig zu halten, jeden Tag zu baden, aber auch fleißig zu arbeiten. Interessanter Hinweis da, keep busy and forget hunger. Also auch da sieht man sozusagen so, was da für eine Form von Menschen auch angesprochen wurde oder was da alles mit dem Diäthalten auch verknüpft wurde. Man war auch diszipliniert bei der Arbeit. Und genau das viele kauen war sozusagen auch Teil ihrer Ernährung. Das findet man ja bis heute vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also das, man würde heute vielleicht sagen, achtsam essen. Also ne, viel kauen, bewusst zu sich nehmen. Die 100 Kalorien Brot, die man da zu sich nimmt. Was aber eben spannend ist, ist gerade eben auch aus einer geschlechtersoziologischen Perspektive, dass Luluhan Peters eben eine Frau war, eine der wenigen mit Doktortitel, und die hier, und das war für Frauen eben damals ungewöhnlicher noch als heute, Bücher rausbringt, öffentliche Kolumnen schreibt, als Expertin Leuten Handlungsanweisungen gibt. Und das gilt eben insgesamt auch für die aufkommende Ernährungswissenschaft in der Zeit. Das war eine Wissenschaft, die sehr stark weiblich konnotiert war und die sozusagen Frauen auch eine Möglichkeit gegeben hat, zum ersten Mal auch als rationale, disziplinierte, denkende, wissenschaftlich denkende Menschen hervorzutun und dadurch so eine gewisse Aufwertung zu erfahren. Und das zeigt auch sozusagen so die gewisse Ambivalenz, die da drin steckt, dass grundsätzlich aber auch sozusagen so das Diäthalten genau in dieser Zeit zu einer weiblichen Praxis vorangetrieben wird. Also dass sozusagen das sich Beschäftigen mit Kalorien und mit Diät eine weibliche Praxis war, auch dadurch, weil Frauen im Rahmen von klassischen Ein-Ernährer-Familienmodellen im Bürgertum zu Hause waren, sich um die Ernährung nicht nur von sich selbst, sondern auch ihrer gesamten Familie gekümmert haben. Also grundsätzlich die da, die näher dran waren an den Lebensmitteln. Und auch das ist sozusagen wichtig dabei zu beachten, Frauen damals ökonomisch noch stärker, sehr viel stärker als heute darauf angewiesen war, hat gesagt, geheiratet zu werden, einen Ehemann zu finden. Und dass eben so körperliche Schönheitsnormen, eben auch ganz stark verbunden mit Schlankheitsnormen, sehr, sehr wichtig waren für Frauen. Das heißt, was wir sehen dann in dieser Zeit ist, dass diese Anforderung zum Diäthalten, die Luluhan Peters noch eigentlich an alle Menschen produziert, sich zunehmend vor allen Dingen an Frauen richtet und immer mehr Ansprachen und Schönheitsempfehlungen. Wir haben ja auch gesehen, eben gerade die Bild der Frau mit den Diätratgebungen. Also das entwickelt sich alles in dieser Zeit. Und es gibt soziologische und historische Theorien, zum Beispiel Naomi Wolf oder auch Peter Stearns, ein Historiker, der sich mit der Geschichte des Körperfetts auseinandergesetzt hat und hier zitiert sein soll, der eben sagt, es war im Laufe des 20. Jahrhunderts, wo Frauen sich immer mehr emanzipiert haben und für ihre politischen, also in verschiedenen Teilen der Welt, für ihre politischen Rechte, ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, ihre private Freiheit gekämpft haben und gleichzeitig die Zeit, wo Körper- und Schönheitsnormen gerade gegen weibliche Körper immer strikter werden, immer virulenter, immer präsenter werden. Und Peter Stearns zum Beispiel, und der ist nicht der Einzige, der eben sagt, the processes, also die Emanzipationsprozesse der Frauen in vielen Teilen der westlichen Welt created a need to state new criteria that would clarify that women still were not men and still were not equal. The notion they had a special weight problem was an obvious gender-defying substitute. Also zu Deutsch in etwa, dass eben diese Emanzipationsprozesse dazu geführt haben, dass man neue Kriterien brauchte, um festzulegen, dass Frauen aber immer noch nicht das Gleiche sind wie Männer, Sameness-Tabu, und um sie auch immer noch, um sie so klein zu halten und sie davon abzuhalten, all die Chancen, die sie eigentlich haben sollten, auch einzufordern und zu ergreifen. Und dass man dann eben sozusagen Frauen aufstrukturiert, dass sie sich um ihr Gewicht kümmern müssen und um ihre Schönheit, dass das sozusagen von mit einer historischen Nachperspektive gesehen wird, als einen Weg, der sozusagen diese auf der einen Seite errungene Emanzipation auf der anderen Seite auch wieder eingefangen hat oder gedeckelt hat. Die These wird durchaus auch bis heute vertreten, dass sozusagen eine obsessive Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen, weil sozusagen auch heute noch Frauen mehr nach dem Aussehen beurteilt werden als Männer, eben auch eine Art und Weise ist, Frauen klein zu halten. Grundsätzlich aber zusammenfassend zu der Geschichte der Diät sozusagen sehen wir eben, dass die Praxis des Diäthaltens sich damit wandelt von einer ja auch philosophisch angeregten, privilegierten, männlichen Praxis des vernünftigen Subjekts zu einer vorrangig von Frauen praktizierten ja Praxis, die eben in sich eine gewisse Ambivalenz trägt und die aber sehr, sehr viel stärker auch an dem Erfüllen von außen gegebenen Normen und Werten orientiert ist und vielmehr den Duktus eben hat, auch von ängstlich auf die Waage zu schauen und sozusagen so jede Gewichtszunahme auch wirklich zu befürchten. Und so, nachdem wir eben hier auf das Tracking des weiblichen Körpers geschaut haben, kommen wir jetzt zu dem Punkt, ja, der vermessene Mann, neue Männlichkeiten in der digitalen Selbstvermessung, weil, was wir ja schon gesehen haben, es sind eben nicht nur Frauen, die Diät halten, sondern auch Menschen mit Penis, die sich als Männer verstehen, die tracken heutzutage ziemlich viel rund um ihren Körper. Und das war nicht immer so. Und es wird mitunter auch, ja, sehr kritisch beäugt. Der vermessene Mann, so hieß auch mal ein Paper von mir, da habe ich ein Fragezeichen dran gesetzt, da war sonst im Original mal von Julie C., eine bekannte Autorin, haben vielleicht einige von ihnen Romane gelesen, sie hat ja auch durchaus dystopische Romane geschrieben, unter anderem zum Thema Körper und Umgang mit Körper und Körperüberwachung, Corpus Delicti, wo sie sich eben quasi fiktiv in Romanform auch mit dem Thema Selbstvermessung und Körperüberwachung auseinandergesetzt hat. Und sie hat aber auch mal im Tagesanzeiger einen Text geschrieben, einen Essay über die sogenannte Quantified Self-Bewegung. Die gab es auch eine Zeit lang mal in Deutschland oder offiziell gibt es die auch immer noch, aber sie scheinen ausgestorben zu sein. Also nicht mehr so virulent, wie sie mal waren, aber die waren eine Zeit lang sehr en vogue und die bestanden vorrangig aus Männern, die eben auf digitale Art und Weise alles, was ihr Leben betraf, vermessen haben. Also nicht nur körperbezogene Dinge, durchaus auch so Dinge wie Beziehungstracking. Simon Schaub, der hier auch zitiert wird, beruft sich in einem Artikel auf einen Self-Tracker, der einen Quantified Self-Tracker, der seine Beziehungszufriedenheiten getrackt hat, also der tatsächlich sozusagen so getrackt hat, wie viel Spaß habe ich mit welchen Freunden, um dann auf dieser Basis entscheiden zu können, weil er sozusagen gemerkt hat, er hat so Freizeitprobleme, er schafft nicht all seine Freunde immer zu treffen, er muss zu viel arbeiten, hat er quasi getrackt, wie zufrieden bin ich mit den Begegnungen mit meinen Freunden, um dann zu entscheiden, welche Freundschaft kann ich aussortieren, wenn ich keine Zeit mehr habe für so viele Freunde, wie ich habe. Also grundsätzlich beim Quantified Self wird alles vermessen. Der Slogan der Bewegung ist auch Self-Knowledge through Numbers. Also man ging eben davon aus, man kann ganz viel Wissen über sich generieren, wenn man eben alle möglichen Aspekte des Lebens trackt und erfasst, mit dem Ziel, das zu optimieren. Und was da eben bemerkenswert dran war, dass obwohl wir eben gerade gesehen haben, Self-Tracking eigentlich weiblich konnotiert, diese Bewegung war sehr, sehr stark männlich konnotiert. Und genau, von Julie C. wird es da auch als eine Form so der männlichen Magersucht, finde ich nicht so einen treffenden Begriff, beschrieben. Und Simon Schaub zum Beispiel, ein Kollege, setzt sich eben damit auseinander, inwiefern da eben so neue Formen von Männlichkeit kultiviert werden in dem Self-Tracking. Er dockt sozusagen das Self-Tracking an die Figur des unternehmerischen Selbst. Sie geht auf den Soziologen Ulrich Bröckling zurück. Der sagt, grundsätzlich sozusagen in aktuellen modernen Gesellschaften sind wir alle dazu angehalten, UnternehmerInnen unserer selbst zu werden. Also unsere Existenz, unser ganzes Sein in der Welt wird zunehmend zu einem unternehmerischen Projekt, im Sinne von, sie stellen sich das eben vor, so als würden sie so ein Unternehmen gründen, das ist ihre Existenz und sie müssen eben nach rationalen Kriterien Entscheidungen treffen, welche Ausbildung mache ich, was ist wie zielversprechend, wie kann ich erfolgreich beruflich sein, aber auch im privaten Leben, wie finde ich eine neue Freundin, wenn ich mein Profil so und so ausrichte, und dazu gehört eben auch, dass wie gehe ich mit meinem Körper so um, dass ich den nach rationalen Kriterien wirtschaftlich vernünftig managen kann. Genau, und Simon Schaub arbeitet da eben heraus, dass da diverse männlich konnotierte Bilder, Figuren aufgerufen werden in dieser ganzen Quantified Self-Bewegung rund um den Umgang mit dem eigenen Körper. Ich finde vor allem eben spannend daran, dass, und das kommt bei den beiden so ein bisschen zu kurz, dass wir ja da vor allen Dingen auch irgendwie eine Überführung von eben lange Zeit als weiblich konnotierten Praktiken finden, dass die sozusagen Teil von einem männlichen Verhaltensrepertoire werden. Und das wird auch zurückgeführt auf etwas, was soziologisch gesehen wird als so eine Krise der Männlichkeit. Also man sagt so die klassische eben Haupternährerfigur, so der Mann, der arbeiten geht, damit seine Familie ernährt und wo ganz klar ist, wie der sich zu verhalten hat. Sie kommen zunehmend in eine Krise, zum einen aufgrund der Arbeitsverhältnisse. Es gibt einfach kaum noch einen Ernährerfamilien, sondern vielfach arbeiten alle Beteiligten an der Familie. Aber auch ganz grundsätzlich kommen unsere Geschlechtervorstellungen ja immer mehr in den Wandel und es ist sozusagen nicht mehr so einfach zu sagen, wie man eigentlich sein muss als Mann und wie man eigentlich ein richtiger Mann ist. Und im Rahmen dessen sehen eben Simon Schaub und Co., dass das Tracken des eigenen Körpers und den eigenen Körper zu einem wissenschaftlichen Projekt machen eine Art und Weise ist, sich wieder Sicherheit über die eigene Männlichkeit zu gewinnen, indem man sozusagen sich eben klassisch männlich konnotiert, unternehmerisch sich selber auseinandersetzt. Und ich würde eben sagen, das wirklich Spannende daran ist aber, dass man sich damit genuin weiblich konnotierte Praktiken auch aneignet, weil man etwas tut, was eigentlich ganz, ganz lange eben nicht für Männer normal war, nämlich zum Beispiel eine Diät zu halten. Und genau, also da würde ich halt eben den Schwerpunkt immer drauf setzen, dass das eben auch eine Transformation ist von klassisch männlichen Praxisrepertoires durch die Inklusion eigentlich feminisierter Praktiken unter Beibehaltung aber eben von Gail LeBouns Sameness-Tabu. Also man hält Diät wie ein Mann, man verliert aber wie ein Mann an Gewicht. Und ein wichtiger Punkt dabei ist meiner Meinung nach eben auch die zunehmende Digitalisierung, die da eine Rolle spielt, weil Digitalisierung ist grundsätzlich quasi ein mal so Vermännlichungsmotor. Leider gibt es noch keine Publikation davon, aber meine Kollegin Julia Grulich forscht mit anderen zusammen zum Phänomen der Smart Homes, also der Wohnungen und Häuser, die zunehmend auch digitalisiert funktionieren und schreiben da auch gerade an ihren Ergebnissen dazu, die eben auch feststellen konnten, dass in Smart Homes auch durch die Digitalisierung sozusagen Männer sich Sphären erschließen, die gemeinhin weiblich konnotiert waren, sozusagen so der Haushaltspflege, also sozusagen in dem Moment, wo man den Müll rausbringen und Staubsaugen digitalisiert und in irgendeiner Form zu einem smarten Projekt macht, das man quantifizieren kann, interessieren sich Männer dafür. Und in ähnlicher Weise würde ich eben sagen, sozusagen so die Selbstvermessung wird männlich dadurch, dass sie digitalisiert wird, dadurch, dass sie auch ausgeweitet wird auf männlich konnotierte Bereiche wie auch sportliche Leistungsfähigkeit und dass sie durch die Digitalisierung auch anschlussfähig ist an die Geek- und Nerd-Subjektivität. Auch das sind sozusagen ja so Identitätsentwürfe, die bis heute sehr, sehr männlich konnotiert sind, die aber dann andocken können in dem Moment, wo das Diäthalten eben kein heimliches Diät-Tagebuch mehr ist und kein, nein, danke, ich will nur einen Salat, ich habe schon gegessen, sondern wo Diäthalten etwas wird, was eben digital stattfindet, mit Zahlen, mit Mustern, die man wissenschaftlich errechnen und auseinandernehmen kann. Weiterer wichtiger Punkt aber dabei, und da kommt Michel Foucault nochmal ins Spiel, ist aber auch, dass das alles, das war jetzt alles sozusagen sehr auf der Ebene der Individuen und was die sozusagen so machen und wie die was finden. Wir sind aber nicht einfach freifliegende Individuen, sondern wir leben alle in einer Gesellschaft und auch unsere Vorstellungen von uns selbst und auch von Geschlechtlichkeit sind gesellschaftlich eingebunden. Und da bringe ich nochmal zwei Begriffe von Michel Foucault ein, nämlich die biopolitische Gouvernementalität. Klingt kompliziert, ist es auch, aber wir brechen es jetzt runter. Und zwar Biopolitik, soweit so eingängig noch, glaube ich, kann man sich so etwa vorstellen, was Biopolitik ist. Biopolitik, arbeitet Michel Foucault heraus, ist auch etwas, was historisch sich erst entwickelt hat, nämlich dass sozusagen biologische Prozesse und biologische Aspekte des Lebens selbst Teil von Politik werden. Also sowas wie Geburtenraten und Sterberaten, der Gesundheitszustand der Bevölkerung, überhaupt die Vorstellung, dass es so einen Bevölkerungskörper gibt, dass man sozusagen die Bevölkerung nicht nur als eine Ansammlung von Menschen sieht, die einfach da sind, sondern denkt so, diese Bevölkerung, die hat einen Gesundheitszustand, die ist eben eher gesund oder eher krank, die hat sehr viel Übergewicht oder die ist sehr sportlich. Eben die wird zunehmend älter oder die kriegt immer weniger Kinder. All das hat sich eben erst im Laufe der Geschichte entwickelt. Diese Sicht darauf, die ist aber mittlerweile sozusagen da. Also Biopolitik ist ganz, ganz stark gegeben. Regierungen, auch die deutsche Bundesregierung hat so einen ganz, ganz großen Aufgabenbereich, diesen Bevölkerungskörper als ein quasi auch biologisch lebendes Wesen irgendwie zu regieren und dafür zu sorgen, dass genug Kinder auf die Welt kommen, dass die Leute gesund bleiben, wie alt die werden und eben auch zum Beispiel, dass sie nicht alle übergewichtig sind und deshalb früh sterben oder die Krankenkassen ganz viel kosten und ähnliches. Also das ist die Biopolitik da drin und Gouvernementalität, dieses komplizierte, Foucault war auch Franzose, hört man vielleicht ein bisschen, Gouvernementalität bezieht sich darauf, das ist eine bestimmte Form der Regierungsmentalität, Einstellung, also eine gewisse Form der Regierungsweise und was für uns jetzt nur wichtig ist in diesem Vortrag, in dem Moment, ist, dass Teil dessen eben auch ist, dass die Selbsttechnologien, die wir ja schon gehört haben, also das, was ich tue, um mich in meinem Dasein zu entwickeln und auszudrücken, dass das immer auch mit Regierungszielen verbunden ist, also zum Beispiel mit eben bevölkerungspolitischen, biopolitischen Zielen. Also sprich, die Regierung hat ein Interesse daran, dass wir ein Interesse daran haben, dass wir nicht übergewichtig sind, weil die Regierung möchte nicht so viel Geld ausgeben für irgendwelche übergewichtsbezogenen Ausgaben bei den Krankenkassen. Und spricht uns deshalb auch so, das ist natürlich jetzt so sehr linear gedacht, das funktioniert über ganz viele Prozesse, aber sozusagen so überordnet gedacht, sprechen eben auch Regierungen die Selbstregulierung der Individuen an, weil das ist sozusagen auch ein ganz wichtiger Punkt der Gouvernementalität, die Freiwilligkeit. Also das Gouvernementalität funktioniert nicht so sehr über sowas wie Gesetze und Zwänge, ne? Also niemand kommt in den Knast, weil er oder sie übergewichtig ist und es ist auch nicht verboten, Burger und Pommes zu essen. Und trotzdem gibt es eben so eine, da hatten wir auch gesehen bei der Werbung mit der Waage, die Freundin, die Esssünden sofort verrät. Also wir finden zum Beispiel eine moralische Abwertung, finden auch ganz stark eben über die Propagierung von bestimmten Körper- und Schönheitsidealen eine Abwertung von eben bestimmten Lebensweisen und bestimmten Körpern. Und das führt dann dazu, dass die Individuen eben möglichst freiwillig und das wirklich eben so auseinanderdividiert gedacht frei, weil niemand zwingt sie, aber gleichzeitig auch willig, sie wollen das selber, sie wollen ja selber schlank und gesund bleiben, eben das tun, was sich im Idealfall Regierung von ihnen wünscht. Und dazu gehört eben auch ganz stark, also so wie Weight Watchers ja erkannt haben, Männer irgendwie sind so eine untererreichte Zielgruppe, die interessieren sich nicht so für Diät halten, so interessieren sich, so stellen eben auch Krankenkassen und Co. Eben fest, ja, Männer, klassisch stereotyp erzogene Männer, die so eine ganz konventionelle Männlichkeit noch ausleben, die kümmern sich nicht um ihre Gesundheit und das ist schlecht, weil eben die trinken zu viel Bier, essen zu viel Fleisch und gehen nie zum Arzt, das wollen wir ändern. Und deshalb gibt es wie hier zum Beispiel so Anregungen, sei ein ganzer Mann, bleib gesund. Also ähnlich wie Weight Watchers wird da explizit auf die männliche Identität angesprochen und versucht sozusagen die ja zu transformieren und sozusagen in so ein klassisches Männlichkeitsbild auch die körperliche Selbstsorge mit einzubeziehen. Und da würde ich eben sagen, dass Praktiken der digitalen Selbstvermessung da sozusagen auch ein Mittel sind, um eben dieses Ineinandergreifen zu ermöglichen, indem man die körperliche Selbstsorge zunehmend digitalisiert, wird sie auch einfacher akzeptierbar auch für Menschen, die eher so ein klassischen Männlichkeitsbild fördern. Und auch das führt sicher dazu, dass sozusagen eine digitale Selbstvermessung auch bei Männern sozusagen immer mehr ankommt. Und ein weiterer Punkt, der sicher auch eine Rolle spielt, ist dazu auch nochmal ein Historiker, Jürgen Marczukat, Professor für Neuere Geschichte, Zeitgeschichte an der Universität Erfurt. Der ist sehr erfolgreich gewesen mit seinem Buch Das Zeitalter der Fitness, was 2019 rausgekommen ist, mittlerweile viele Sprachen übersetzt wurde und der sich nämlich damit auseinandersetzt, wie ja unsere Vorstellung von Fitness so in die Welt gekommen ist und der eben feststellt, und das dockt sicher auch an Alltagsempfindungen von Ihnen an, Fitness ist als eine bestimmte Form von Sportlichkeit und Schlankheit, Fitness wurde auch mal anders definiert, aber eben so Fitness, wie wir das heute verstehen, als eine bestimmte Form von Sportlichkeit und Schlankheit, ist ein allumfassendes Körperideal geworden. Eben nicht nur für Frauen, auch für Männer. Alle sollen fit sein, alle sollen schlank sein. Und das trägt sicher dazu bei, dass wir eben sozusagen so auf die Geschlechterkonnotierung gesehen, wir finden, dass von der antiken Diätetik über die eher feminisierte, kalorienzählende Diät wir heute eine digitale Selbstvermessung haben, die alle Geschlechter, und da kommen wir gleich, wirklich alle Geschlechter sozusagen anspricht, aber die zuvor das erstmal sich auch ja die männlichen Subjekte ergriffen hat, angesprochen hat und eben mittlerweile alle Geschlechter anspricht, wenn auch, wo man hier sieht, ne, es gibt da, bei dieser App kann man Trainingspläne für Frauen und für Männer erschaffen, also das Sameness-Tabu ist damit nicht abgeschafft. Umso mehr rufen sich ganz, ganz viele Self-Tracking erst immer wieder darauf, auf eine Vorstellung von binärer Geschlechtlichkeit, körperlicher Zweigeschlechtlichkeit, sagen so, alle tracken, aber die Pläne müssen eben je nach für Männer und für Frauen unterschiedlich sein. Also man kann jetzt nicht das genau gleich machen. Die Zweigeschlechtlichkeit wird dabei also nicht in Frage gestellt. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der auch so ein bisschen vielleicht so dann in den Ausblick übermündet, nämlich queere Perspektiven auf und in digitale Selbstvermessung. Und da ist es eben so, also das, was ja hier in meinem Vortrag auch schon immer mal kritisch angesprochen worden ist, nämlich eben die meisten Tracking-Apps basieren auf einer sehr vereinfachten Vorstellung von Geschlecht und von Zweigeschlechtlichkeit und sprechen Menschen, die sich da nicht einordnen können, überhaupt nicht an. Es gibt ganz viele Punkte, wo eine sehr stereotype Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit angesprochen wird, wo auch Sexualität oft nur sehr heterosexuell gedacht wird. Also Ellerich und Gruppe stellen 2024 fest bei einer Analyse von verschiedenen Self-Tracking-Apps, dass sie in der Regel alle nicht besonders ansprechend sind für queere Personen und eben in sich sehr, sehr heteronormativ sind. Es gibt aber auch mittlerweile, und Sie sehen hier ein Beispiel, Apps, die sich explizit an queere Menschen richten. Das ist hier die App Soulless, die nur im US-amerikanischen Raum verfügbar ist und die dazu dient, Menschen in ihren Transitionsprozessen zu begleiten. Also transgeschlechtliche Menschen, die eine Geschlechtstransition vollziehen. Für die gibt's quasi eine eigene App, wo sie das befolgen können. Und die sehen hier so den Startbildschirm. Da kann man zum Beispiel so seinen Pronomen oder ihr Pronomen oder theys Pronomen auswählen. Also she, he, they, them ist die Standardauswahl. Und dann kann man aber auch customized ein eigenes Pronomen eingeben. Was ich bemerkenswert finde, ist schon mit der Farbgebung she ist rosa, he ist blau, they ist gelb, reproduzieren die Apps gleichzeitig auch selber schon wieder sehr stereotype Vorstellungen von Geschlechtlichkeit. Und wir schauen hier auch mal nochmal ein was näher rein in diese App. Das haben Juan Romanet und Metoya aus den USA haben 2023 eine NutzerInnenstudie gemacht. Da haben wir gleich noch Zitate draus. Also mit queeren Personen, die diese Apps nutzen. Hier ist einmal eben Soulless und das zweite hier ist TransTrack. Beide Apps, wie gesagt, sind dafür da, um Transitionsprozesse tracken zu können. Also sozusagen jetzt nicht wie so Fitness-Apps oder Diät-Apps, sondern ein weiterer körperlicher Prozess, der aber eben auch, wie bei allen anderen Apps auch, objektiviert wird, quantifiziert wird und in ein Projekt überführt wird. Weil hier sehen wir bei Soulless, da gibt es so verschiedene Punkte, die auch als Goals und Processes überschrieben werden, wie Updating Your Passport und hier Getting Your Medical Therapy und so weiter und so fort. Und man kann dann halt unten dieser Balken, der wird irgendwann ganz gelb, wenn man alle die Goals erfüllt hat. Da gehört durchaus auch dazu, ja, mit sportlicher Aktivität die eigene Gesundheit zu erhalten und aber auch den eigenen Körper zu formen. Also sozusagen umfassend alles, was so eine Transition betrifft, vom Personenstandswechsel, Ausweis beantragen bis eben den Körper formen. Alles ist irgendwie dabei und wird in dieser App getrackt. Und bei TransTrack, da kann man Fotos vom Körper und vom Gesicht aufnehmen und so dadurch sozusagen selber auch schauen, wie sich das körperliche Erscheinungsbild über die Zeit verändert. Und wie gesagt, es gibt diese eine US-amerikanische Studie, die sich schon damit auseinandergesetzt hat, wie die Nutzenden das empfinden. Und ich habe hier zwei Interviewausschnitte mitgebracht. Eine Person aus der Studie sagt, every morning since the first day that I started taking hormone-related therapy, also Hormontherapie nimmt, I would take a picture, a selfie of my face and then a couple of different body pictures, just trying to maintain the exact same pose, that same place and everything, so that I can at least be able to look back and see what's going on. Täglich wiegen, zur selben Zeit, im selben Kleid. Die Person macht jeden Tag in derselben Pose, an derselben Position, also am selben Ort und so Fotos, um den eigenen körperlichen Transitionsprozess zu erfassen und sagt, seeing that, okay, just because I don't notice it immediately doesn't mean that things are not changing. And it's been really nice to be able to go back and see a photograph in succession and just see it right next to each other and be able to see that things are progressing slowly, but they are progressing. Also was man hier eindeutig sozusagen so sehen kann in diesem Interview, diese Apps haben einen ermächtigenden Prozess, als dass die Person sozusagen kleine Veränderungen, die man nicht jeden Tag wahrnehmen kann, durch die App dann quasi sich vergegenwärtigt und dadurch sozusagen nicht die Hoffnung verliert, da irgendwann am Ziel der Transition auch wirklich anzukommen. Es gibt aber auch kritische Stimmen, auf die ich auch so zum Schluss eben nochmal hinweisen möchte. Eine andere Person sagt, everybody does that right now. All of us are on Instagram or Facebook or whatever, taking photos of ourselves and documenting our lives. Like, this is just a more targeted, narrowly focused way of doing that. Und die Person zieht darauf an, dass sozusagen auch ohne diese Apps es schon lange eine Praxis war, dass transgeschlechtliche Personen Transition Diaries geführt haben und die auch nicht selten auch online geführt haben, eben zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram und Transitionsprozesse da dokumentiert haben. Mein Kollege Robin Saalfeld hat sich damit intensiver beschäftigt Und genau, auch in meiner Arbeit, die hat sich zwar nicht mit Self-Tracking und Visualität dargestellt, aber durchaus mit sozusagen queeren Personen und Transpersonen in der Fitnesskultur, wo es auch darum ging, wie eben nicht zuletzt auch durch Sport eben der Körper geformt wird. Und was sowohl Robin Saalfeld als auch ich herausstellen, ist, dass es schon auch so eine gewisse Normativität gibt, die in diesen Prozessen liegt, die eben ja darin liegt, dass ein Ziel formuliert wird, was doch auch wieder einer sehr stereotypen zweigeschlechtlichen Geschlechternorm entspricht. Also man will dann am Ende richtig aussehen wie ein Mann und auch wie eine sehr stereotype Vorstellung von Männern. Und das hatte ich auch in meiner Dissertation eben in den Interviewstudios immer wieder herausgestellt, dass es natürlich für Menschen, deren Geschlecht nicht akzeptiert wird von der Gesellschaft, sich sozusagen so stereotypen Vorstellungen von jetzt hier am Beispiel Männlichkeit anzunähern, indem man möglichst muskulös wird und so einer Hypermännlichkeit entspricht, natürlich ein Weg ist, um die Anerkennung zu finden, die man sucht, weil es sozusagen, wenn eh die eigene Geschlechtlichkeit in Frage steht, ja, das sozusagen ein Weg ist, um die Anerkennung zu finden, die man sucht und gleichzeitig, und das ist den Leuten durchaus auch bewusst, man dadurch eigentlich sehr stereotype Männlichkeitsbilder wieder reproduziert. Und ich würde sagen, sozusagen so in diesem Zwickmühle stecken auch diese Transition-Apps, dass sie eben einerseits ja auch Wissen über unterbeforschte, marginalisierte Körper generieren kann und dass sie eben sozusagen für die einzelnen Nutzenden sehr viel ja Ermächtigungseffekte haben können und auf der anderen Seite aber eben auch sehr normative Effekte, also weil in dem Fall jetzt mit den Transition-Apps zum Beispiel generell eben die Transition auch zu einem quantifizierbaren Objekt gemacht wird, wo der Erfolg ein ganz klares Passing in Eindeutigkeit und nach vordefinierten Schritten ist. Das sieht man auch so schön in diesem Slogan Transtex, keeping your transition in order. Da drückt sich auch sehr viel eben drin aus und auf diese Ambivalenz möchte ich doch an der Stelle nochmal hinweisen, die sich daran wiederfindet und dann komme ich auch zum Fazit für heute. Wir haben insgesamt gesehen, dass Selbstvermessung an sich wesentlich älter ist als ihre digitalen Formate, dass Praktiken der Selbstvermessung immer eingebunden sind in eine Gesellschaft und deshalb auch zum Beispiel gesellschaftliche Geschlechterstrukturen auch immer wieder reproduzieren, dass da gleichzeitig aber auch ein gewisser Wandel stattfindet, den wir eben an dem Wandel der Vergeschlechtlichung sehen können, den ich hoffentlich deutlich machen konnte. Und dass Selbstvermessung heute zwar einerseits all Geschlechter umfassend praktiziert wird, aber gleichzeitig eben immer noch unter der Beibehaltung von einer ganz strikten Orientierung an Zweigeschlechtlichkeit und auch an einer eben sehr normativen Zweigeschlechtlichkeit, dass grundsätzlich die quantifizierende Selbstvermessung des eigenen Körpers eben auch selbstermächtigende Potenziale hat und viel Wissen generiert, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist, dass aber auch zum einen auch ein interdependenter Blick nötig ist, der auch in der aktuellen Forschung, finde ich, noch sehr, sehr wenig zu tragen kommt. Also so eine Frage von, welche Rollen spielen eigentlich verschiedene Faktoren, nicht nur Geschlecht, für die Nutzung von digitaler Selbstvermessung, also sozioökonomische Strukturen, Rassifizierungseffekte, Alter und ähnliches. Der aktuelle Self-Tracking-Report für Deutschland, der unterscheidet noch nicht mal nach Geschlecht, sondern sagt einfach nur so und so viel Prozent der Bevölkerung machen Selbstvermessung und so viel davon digital und man findet keine Informationen darüber, wer diese Leute, also sozusagen so, da wird gesagt, die sind repräsentativ, aber es wird eben nicht aufgeschlüsselt nach kleineren Gruppen und das fände ich irgendwie für eine weitere Erforschung auch der Selbstvermessung, sei sie digital oder analog, doch sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass ich hier so ein bisschen Anregung damit geben konnte, indem ich eben zumindest den Blick auf Geschlecht geworfen habe und ja, freue mich jetzt auf die weitere gemeinsame Diskussion.
Das war Corinna Schmechel mit ihrem Vortrag Real Men Don't Diet – Geschlechterverhältnisse im Kontext von Selbstvermessung und Ernährung. Sie hat ihren Vortrag am 5. Juni 2025 im Rahmen der Ringvorlesung Wellbeing in und durch virtuelle Welten an der Ruhr-Universität Bochum gehalten. Organisiert wurde die Reihe vom Sonderforschungsbereich Virtuelle Lebenswelten. Und wenn euch der Vortrag gefallen hat, dann habe ich noch eine Empfehlung aus unserem Hörsaalarchiv für euch. In der Folge Kalorien, die Vermessung des Essens, beschreibt die Historikerin Nina Mackert, welche Auswirkungen die Erfindung der Kalorien im 19. Jahrhundert hatte. Die Folge findet ihr in unserem Hörsaalarchiv und ich verlinke sie euch auch in den Shownotes und bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.